Herzlich willkommen zurück. Es ist Sonntag und ich trinke die zweite Tasse Kaffee heute mit dem Erik.
Hallo.
Ja, und als allererstes habt ihr bestimmt schon gemerkt, dass sich ein bisschen was verändert hat. Der Erik hat ein ganz tolles neues Intro geschnitten und ihr werdet auch ein paar neue Jingles hören während des Podcasts. Wir haben nämlich uns dazu entschlossen, den Podcast ein bisschen umzuarbeiten. Und dafür erstmal Props an Erik, der hat da echt viel Arbeit nochmal reingesteckt und richtig gute Sachen rausbekommen. Zunächst mal wollen wir die Kategorien ein bisschen standardisierter noch einführen. Also wir haben ein Hauptthema, über das wir mit euch immer sprechen wollen. Und dann am Ende gibt's immer noch eine schöne Feierabendkategorie. Da sind wir schon mal drauf gespannt, was da kommt. Ja, außerdem soll der Podcast ein bisschen kürzer werden. Wir wollen so 30 Minuten bis 40 Minuten immer reden. Und ihr werdet bestimmt auch merken, dass uns einer fehlt. Der liebe Franz hat leider so viel um die Ohren, dass er es zurzeit nicht schafft. Das heißt, wir werden den Podcast erstmal zu zweit weiterführen. Ja, das wäre es erstmal zu.
Ja, aber wir machen auf jeden Fall weiter. Also wir sind motiviert, wir haben Lust und Franz ist eigentlich auch motiviert, aber es klappt halt zeitlich nicht. Und ihr habt ja jetzt auch gemerkt, dass ein bisschen länger keine Folge online gestellt wurde und es liegt einfach daran, dass es dann schwierig ist, drei Leute zu terminieren. Dann noch immer für so ein doch nicht ganz kleines Projekt. Das ist ja dann meist nicht 20 Minuten, die wir uns sehen, sondern das ist dann immer so ein, zwei Stunden weg. In dem Sinne, wir sind motiviert, wir haben Lust, es geht weiter und wir fangen mal an mit dem Thema der Woche, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Also,
Thema der Woche.
Sehr schön. Heute wollen wir mit euch über eine eigentlich wichtige Standardbehandlung reden, die aber öfter schon zu Kopfzerbrechen geführt hat, zumindest bei mir, Erik, und zwar über die Trepanation.
Ja. Also ich glaube, dass das am Anfang vom Zahnarztleben schon auch immer eine kleine Challenge ist. Also in der Uni sowieso schon immer. Hat man, also muss ich sagen, man braucht einfach ein paar Treps, bis man Routine bekommt. Mhm. Und wenn ich so auf die Stückzahl gucke, ich bin ja immer ein bisschen Zahlen und Statistik verliebt. Ich hatte in der Assistenzzeit ungefähr 400 Treps gehabt dann. Und das war so das Maß, wo ich am Ende gesagt habe, die meisten Fälle kann ich damit gut abdecken. Damit ist noch nicht jeder obliterierte Kanal, nicht jeder aufgebaute Kronenzahn, der letztendlich kein Pulpercavum mehr hat und wo man irgendwo bis in die Wurzel reinbohren muss, bis man einen Kanal findet, abgedeckt. Aber so das meiste davon. Und das fand ich so, nach zwei Jahren war es dann soweit. Also klar, vorher funktioniert schon vieles, aber man kommt immer wieder an seine Grenzen. Und ich denke, auf dem Weg dahin hat man ja ein paar Sachen gelernt. Und da wollten wir heute mal drüber sprechen. Also was wir so für uns in der Praxis gefunden haben. Dabei soll das jetzt nicht irgendwie auf dem Endokurrikulum-Niveau sein, sondern wieder wie bisher immer Praxistipps, gerade die Learnings aus den ersten 1, 2, 3, 400 Treps, oder Matze?
Ja, auf jeden Fall, weil gerade so diese Situation, mal schnell eine Trep machen, weil Schmerzpatient sitzt auf dem Stuhl, eigentlich geht es im anderen Zimmer schon weiter oder auch Freitagmittag noch kurz bevor Schluss ist. Trepanieren, mal kurz trepanieren, das hört sich immer so schön an, aber so schön einfach ist es dann doch nicht. Und passieren kann ja doch einiges, von dem her bin ich schon gespannt, was wir heute dazu alles rauskriegen, eben weil, wie du schon gesagt hast, wir sind da nicht auf hochwissenschaftlichem Niveau unterwegs, sondern eher praktisch. Und da ist doch jeder Zahn anders. Und ja, deshalb gehen wir gleich mitten rein ins Thema, würde ich sagen. Welchen Schleifer nimmst du am liebsten beim Trepanieren?
Ich habe gar nicht so die Vorliebe tatsächlich. Also ich war jetzt ja an ein paar Praxen und am Schluss musste ich immer auch so ein bisschen mit dem arbeiten, was gerade da war. Mhm. Und ich hatte da für mich nicht die Riesenvorliebe. Aber natürlich wählt man ein paar aus. Das bedeutet entweder so ein 10er Grünkorn-Zylinder. Mhm. Mhm. Nachteil, die Kante wird schnell stumpf. Das bedeutet, der Schleifer ist für eine Trep gut, aber wenn man es mehrfach verwendet, ist einfach dadurch, dass du unten diese rechteckige Kante hast, sind dort die Diamanten schnell weg, dann kannst du nicht mehr so schnell in die Breite gehen oder nach unten, der wird schnell stumpf. da sind manchmal dann so birnenförmige besser, weil die haben dann so eine runde Kante, da verteilt sich's mehr, die kann man ein bisschen häufiger nehmen. Aber meist Zylinder, relativ dünn die initiale Trepp für mich, mhm, gefühlt. Und eben nicht zu kurz. Also genau, man braucht manchmal eine gewisse Länge.
ja, ja.
Und das ist richtig. So eigentlich mein Standardschleifer. Was nimmst du?
Also am allerliebsten nehme ich natürlich diesen Endo Access. Boah, den kennen wahrscheinlich viele, den gibt es beispielsweise. Boah,
von, den habe ich nur an der Uni gehabt.
Also, ja, ich hatte noch zwei, drei mal in der Hand und das geht wirklich am besten. Also es ist so die, ja, Kombination aus ja, einer Kugel unten und dann weiter oben, ja, fast einer umgekehrten Birne, würde ich mal sagen, oder einem konischen Schleifer.
Ja, konisch,
und,
ja.
Damit kommt man eigentlich am besten zurück, weil du halt auch auf die ganze Länge dann immer abtragen und trepanieren kannst. Ansonsten nehme ich auch mal ganz gerne für den Anfang eben den Zylinder. Und ja, ja, dann kann man ja nochmal umsatteln auf was, was ein bisschen länger ist.
Ja.
Und ein bisschen, ich finde halt immer wichtig, auf die ganze Länge diamantiert, nicht zu kurz, weil man kann es ja immer dann von außen ein bisschen messen, sich am Röntgenbild mal anschauen. Das ist eh gleich was, worüber wir noch ein bisschen reden würden, über das Röntgenbild, weil ich das am Anfang chronisch unterschätzt habe, was man da alles sehen kann. Und dann halt die richtige Positionierung finden am Zahn, ne? Dass man sich die richtige Lage der Wurzelkanaleingänge schon mal vorstellen kann. Und das ist auch gar nicht so schwer, um sich dann die entsprechende Trepanationsöffnung schon mal anlegen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, Schleifer haben wir jetzt mal unsere Favoriten genannt.
Mhm.
Dann, ja, sag doch mal, wenn du jetzt sagst, Röntgenbild vorher, welche Sachen siehst du da oder guckst du drauf? Oder was sind so deine ersten Blicke, bevor du drauf losbohrst?
Also als allererstes schaue ich mir dann das Pulpenkarbum an, ne? Wie groß, wie ausgeprägt ist das?
Ob es eins gibt.
Ob es eins gibt, genau. Weil das ist so dieser Effekt, du trepanierst, fällst auf einmal rein, dann ist klar, dann hat man von der Vorstellung her, ist man angekommen im Zahn, ja. Das heißt, wenn du einmal das punktförmig eröffnet hast, brauchst du es nur noch vergrößern und das, ja, reduziert natürlich das Risiko der Perforation um ein Vielfaches.
Ja, ja.
Anders, wenn du dann einen überkronten Zahn hast, wo du es vielleicht nicht sehen kannst. Das ist, ja, überkronte Zähne ist ja eh ein Thema für sich nochmal. Aber, oder ein stark obliteriertes Pulpenkarbum, wie du schon sagst, ob es überhaupt eins gibt, ne? Da schleifst du und schleifst und schleifst und denkst dir, naja, so dieser Effekt des Reinfallens ins Pulpenkarbum hast, ja, du überhaupt nicht. Und auf einmal sieht das schon sehr dünn aus, was man da auf dem Röntgenbild sieht, wenn man zur Kontrolle noch eins macht. Das,
ja,
ist
da
schon,
muss man dann schon vorsichtig sein. Also,
da muss man extrem vorsichtig sein. Vor allen Dingen, weil ja auch mit der Trepanationsöffnung, und das ist mir beim Kanalsuchen am Anfang passiert, der Zahn wird dann so dünn, dass das Frakturrisiko einfach so exorbitant groß ist. Ja, dass es dann auch schwer wird, den Zahn wieder aufzubauen, ne?
Ja, da bin ich halt tatsächlich, also ich kann das gedanklich für mich gut trennen. Wenn ich halt den Kanal da jetzt suchen muss, dann muss ich den da jetzt suchen. Und wenn ich ihn nicht finde, ist der Zahn eh hops.
Ja, gut.
Und ansonsten suche ich ihn halt so, wie ich es am besten hinbekomme. Also klar, mhm, muss man da vorsichtig sein, aber da mache ich mir meist erst später Gedanken. Aber wie sind deine Erfahrungen gefühlt? Wie häufig fällst du denn wirklich in so ein Pulpenkarbum rein? Prozentual jetzt mal, wenn du es auf deine Endos bisher siehst, und wie häufig ist es eher kein richtiges Carvum bis zu kein Carvum?
Also ich würde fast sagen 60-40 mit größerem Anteil zu keinem richtigen Carvum. Weil
echt?
Die Frage ist,
ja gut, ich hätte schon gesagt, dass ein bisschen mehr als die Hälfte schon irgendwie ein Carvum hat. Vielleicht nicht so ein schönes, wie wenn man jetzt den Traumazahn bei einer 18-Jährigen treppt.
Mhm.
Aber ich hätte schon gesagt, bisschen mehr, also bei mir gefühlt, meine Realität, bisschen mehr als die Hälfte hat schon ein Carvum.
Okay.
Aber es ist schon ein extrem großer Anteil, was ich mir vorher immer anders vorgestellt habe.
Ja, ja.
Wo du das halt gar nicht so hast. Also in der, ja, Uni lernst du das immer da bis ins Pulpenkarvum und dann seitlich aufziehen, und auch die ganzen Zähne, die du da einbettest und trepanierst, die haben ja alle sehr häufig ein Carvum, und du wählst ja auch immer die aus, wo du es halt ein bisschen siehst und die halbwegs normwertig aussehen.
Mhm.
Und diese normwertigen Pulpen K-Wus, Wums, Wies?
K-Wie, K-Wie, ja.
K Kabumses. Die
haben. Carvin.
Ja, wahrscheinlich.
Putten Carvin, ja, okay.
Die habe ich auf jeden Fall gar nicht so oft dann am Anfang gesehen und habe dann echt an mir gezweifelt gehabt. Also wenn du da dann deine Endos in der Praxis machst und das halt dann doch praktische Zähne sind und das häufig dann Zähne sind, die schon ein paar Jahre und ein paar Restaurationen mitgemacht haben, dann zweifelt man erstmal an sich. Also ich habe dann sehr häufig gedacht, liegt es jetzt an mir, dass ich hier nichts finde? Wie suche ich jetzt weiter? Oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe gerade schon die ganze Zeit so diese Situation Zahn mit alter Krone auf im Kopf. Ja. Deshalb kommt vielleicht auch meine Einschätzung mit kein Pulpenkarbon, weil es irgendwie in letzter Zeit öfter vorkam, dass ich da irgendwelche Endos gemacht habe. Und das ist wirklich schwieriger als gedacht. Also früher dachte ich mir da immer, naja gut, dann trepaniert man halt durch die Krone durch. Aber ein wesentlicher Punkt ist, und da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, ist die Anatomie des Zahnes, die einfach dann verloren geht, ne? Die einfach natürliche Kronenanatomie, dass das einfach einen wesentlichen Einfluss hat, wie ich meine Trepanationsöffnung anlege, dass das gar nicht so ohne ist. Plus, du siehst auf dem Röntgenbild oft das Pulpenkarbon nicht, wenn die Krone ein bisschen länger ist. Oder du musst halt doch recht tief trepanieren, wenn die Pulpe schon so ein bisschen obliteriert ist. Ja. Und da halte ich dann ab und zu mal den Schleifer außen dran, um dann ungefähr eine Referenz zu haben, weil wenn der im Zahn und in der Krone verschwindet, ja, dann wird's mit der Sicht noch schwieriger. Auch mit Licht- und Lupenbrille bin ich da oft irgendwie am Verzweifeln. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, jetzt, das ist das nächste Thema. Wie viel machst du unter Sicht und kontrolliert?
Genau.
Also, weil das ist tatsächlich auch, also als Anfänger, Endo nach dem Studium, erstes Thema war, da kommt kein Pulpenkarbum, was mache ich falsch? Am Schluss macht man nichts falsch, da gibt's halt oft nicht so dieses deutliche Karbum. Und dann das zweite, ich sehe, während ich schleife, nichts. Das kann ja, ich kann es ja jetzt gar nicht kontrolliert machen, es ist ja alles blind, es ist jetzt quasi eine Glückssache, ob das funktioniert oder nicht. Das ist so. Also nicht Glückssache, sondern man macht vieles blind. Das heißt, du gehst quasi ohne Wasser, möglichst kontrolliert, übst du diese Bewegung, die du dann gleich schleifst. Und dann schleifst du diese Bewegung, aber ohne während dem Schleifen, wo du wirklich ja dann subtraktiv bist, das in meinen Augen wirklich kontrollieren zu können. Also unter dem Mikroskop, trocken, mit Rosenbohrers nochmal was anderes.
Ja.
Das habe ich dann auch sehr häufig machen dürfen. Zum Glück hatte ich das immer da. Dann ist es schon noch mal anders kontrolliert, wobei man da schnell die Achse verlieren kann. Aber jetzt mal so diese Standard-Endo-Schmerzdienst und du bist jung und unerfahren, da hast du deine Lupenbrille, da musst du jetzt den Zahn trepanieren und da siehst du, während du in der Krone und dem Zahn schleifst, relativ wenig. Das ist vollkommen okay, fand ich, musste ich mich erst dran gewöhnen. Du darfst die Topografie nicht verlieren. Also du musst dann quasi immer wieder so nach außen schauen, passt jetzt der Winkel von deinem Schleifer zu der Zahnachse. Tendenziell kippt man es so, dass quasi die Bohrspitze zu mesial ist. Also so die häufigste Perforation, die ich gemacht habe, war mesial, ziemlich genau auf Höhe von einem Kronenrand oder am Übergang Schmelz-Zement-Grenze. Das heißt, unglaubliche blöde Stelle dafür.
Ja.
Und das musste ich halt leider 2-3 Mal erfahren und vielleicht kann ich so jetzt ein paar Leuten vorher schon sagen und die können das vermeiden. Ich wusste das natürlich auch. Also alle Anfängerfehler, die ich gemacht habe, kannte ich und habe sie trotzdem gemacht. Das heißt, mesial rausgekommen irgendwann.
Mistakes were made, das passiert halt jedem irgendwann. Ich meine, du musst dann auch immer die Situation sehen, ne? Freitagmittag nach einer anstrengenden Woche ist es was anders. Wie Montagmorgen mit genug Zeit oder einem geplanten Eingriff. Aber ja, shit happens.
Ja.
Muss man so sagen. Und da ist steige ich mittlerweile auch relativ schnell dann auf einen Rosenbohrer um, Langschaft, um dann vielleicht noch ein bisschen was zu sehen.
Ja, und dann trocken, oder?
Und dann trocken oder halt die Krone abnehmen. Ne? Wenn es nicht anders geht, dann hilft das vielleicht auch noch mal ein bisschen weiter. Dann hat man zumindest ein bisschen besseren Lichteinfall noch mal.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Riesenpunkt. Also
absolut, und das habe ich völlig unterschätzt auch am Anfang.
Die Endo-Leute und auch wir in der Uni haben ja immer beigebracht bekommen, Treppöffnungen möglichst klein und eben da im Bereich der Also man lernt ja, ja auch immer, wo man diese Treppöffnung hinlegt. Das ist ja auch nicht falsch.
Ja.
Aber im Zweifel, wenn es kein Standardzahn ist, alle das Loch einfach größer machen. Du musst absolut was sehen, du musst ja Überblick haben, das muss spülen, da muss Licht reinkommen. Und deshalb, und das ist dann in dem Rahmen auch schon für mich das nächste Learning gewesen, wenn ich jetzt eine Füllung mache oder Karies-Exkavation oder irgendwas quasi an einer Behandlung, wo jetzt das unvorhergesehen passiert, dass ich eine Endo machen muss, dann sollte ich diesen Moment auch nutzen, wo quasi noch keine Aufbaufüllung, noch keine Krone, nichts drauf ist. Natürlich immer, wenn es geht, unter Trockenlegung und vielleicht schon irgendwie mesial aufgebaut, okay, ja, präendodontischer Aufbau, aber da hast du eigentlich Überblick. Also da ist der Zahn so zerstört und kaputt und so viel weg wie sonst nie.
Ja.
Und da kannst du die Kanäle noch am allerbesten aufsuchen und finden. War mein Eindruck, oder?
Ja, also, absolut. Wie machst du es dann, wenn du jetzt sagst, du exkavierst die Karies, hast die Pulpa eröffnet, machst direkt dann die Witte?
Ja.
Dann willst du ja danach meistens noch deinen Zahn aufbauen, dass du ihn doch relativ gut noch trocken legen kannst.
Ja.
Hast du dann irgendwie ein Standardprotokoll, das du machst?
Ah, schon immer ein bisschen situativ, aber angestrebt meinerseits ist es, ich mache da meine Kariesbehandlung. Vorher meist ist es ja schon klar, ob das jetzt in der Pulpa landen kann oder nicht. Und bereite mich entsprechend auch schon ein bisschen drauf vor, dass ich dann notfalls halt direkt die Endo anfange. Und wenn viel Zeit ist und ich es wirklich kontrolliert und gut hinbekomme, das müsste man aber dann den Endo-Ablauf sehen, versuche ich es dann auch Single Whistle zu machen als mit EWF. Aber jetzt mal Standardfall, es ist nicht eine geplante Endo, dann bohre ich meine Karies weg, meist jetzt vom Mesialodistal kommend und dann irgendwann landest du da halt zentral irgendwo in der Pulpa. Und dann mache ich eigentlich auch nicht sofort irgendwie einen Kofferdamm drauf, sondern mache eine Watterolle, achte drauf, dass es wirklich trocken gehalten wird. Meine Mädels sind dann sehr, sehr, sehr instruiert, dass der Patient gehindert wird, den Mund zu schließen, wenn ich irgendwie einen Schleifer wechsle oder so. Also, dass das möglichst trocken gelegt ist trotzdem. Aber in dem Fall erstmal relative Trockenlegung, dann quasi die Treppöffnung aufziehen, die Kanäle suchen, mit einer 15er Feile reingehen, damit ein bisschen Hypo spülen, das gut abgesaugt werden muss an der Stelle, wenn das nicht kontrollierbar ist, weil es irgendwie ein älterer Patient ist, der Schlucken nicht kontrollieren kann, der Unterkiefer nicht koordiniert ist, irgendwas Blödes, nehme ich da auch kein Hypo, dann nehme ich da halt erstmal irgendeine andere Spülung bei uns, meist CHX dann, also wenn ich nicht garantieren kann, dass ich es gut absaugen kann. Aber quasi schon mal mit einer 15er Feile so halb in die Kanäle rein, halb dreiviertel, das, was halt ohne viel Arbeit, sage ich mal, geht, vor dem Hintergrund und mit dem Ziel, dass ich die Kanäle gut dargestellt habe, bevor ich jetzt eine Aufbaufüllung mache, weil jetzt hast du den besten Überblick, dass die Blutung aufhört und ich dann sehr kontrolliert meine Aufbaufüllung machen kann und dann eben wie eine Approximalfüllung, also Teilmatrize, Holz, Keil, Ring. Und mit Flow, wenn es geht, nehme ich gerne SDR. Ist halt ein bisschen grau, habe ich auch nicht immer da. Ansonsten mit Flow eigentlich nur eine kurze Wand aufbauen, Kofferdamm drauf und dann ist es eine super, super, super Sache.
Schön. Und deckst du dir die Wurzelkanaleingänge irgendwie ab?
Ja, je nachdem. also mein Ziel wäre Teflon.
Ja.
Das funktioniert gut.
Ja.
Muss man jetzt immer quasi ein bisschen vorsichtig sein, weil ich natürlich dieses Teflon immer in der Schublade sterilisiert habe und deshalb das so gut verwenden kann. Und manchmal ist es aber auch nicht im Zimmer, dann nehme ich auch mal nur ein Xiaomi oder das geht mittlerweile tatsächlich ein Xiaomi.
Entschuldigung.
Das geht halt jetzt natürlich auch mittlerweile ganz gut. Einfach kontrolliert mesial die Wand aufbauen, ohne irgendwie die Kanäle abzudecken. Aber wenn es ginge und gerade am Anfang habe ich es häufig mit so einer kleinen Teflonkugel, die dann auch wirklich okklusal rausschaut, dort abgedeckt, um dann mehr oder minder eine richtige Füllung machen zu können, wo ich hinterher dieses Teflon nur rausziehe und die letzten Fetzen wegschleife und alles wieder schön ist.
Genau, weil das bondet nämlich auch schon auch ein bisschen fest, also das ist.
Ja, aber vor allem glaube ich, wenn dann irgendwie so ein Knick ist und eine Kante einpolymerisiert wird. Also ich glaube, das Teflon selber, das ist schon echt super cool für sowas.
Ah, Teflon ist der absolute Game Changer gewesen bei mir für
ja.
Endo und Füllungen. Also gerade ja. wenn du sagst, also ist jetzt ein anderes Thema, können wir gerne mal eine Folge zum Teflonband machen und die Einsatzmöglichkeiten. Aber das stimmt schon. Also gerade auch zum Abdecken wird's ja auch empfohlen. Zum Abdecken der Trepanationsöffnung, nicht nur bei Aufbaufüllung, sondern auch für den provisorischen Verschluss zwischen den Sitzungen. Teflonband kein Wattepellet, was ja oft genommen wird, echt? Weil dann, ja, beim Wattepellet hast du ja die Gefahr, dass du so ein paar Fasern oben rausstehen hast.
Ja, Watte mag ich auch nicht, ja.
Wie so ein Docht-Effekt dir den Zutritt der Keime durch das eigentlich dichte Kavit. Was ist
mit einem Xiaomi?
Xiaomi ist auch ganz gut. Weil du da nichts rausstehen hast, das federt halt so ein bisschen und dadurch kann es sein, dass das Kavit-brüchig wird. Aber das ist, ja, also Xiaomi das, ist schon.
Ich habe jetzt wiederum keine Ahnung von Endo, das ist so ein bisschen, oder wenig wissenschaftliche Ahnung von Endo. Mhm. Aber mein Gedanke dabei ist immer, dass ich mit dem Xiaomi eine gewisse Elastizität habe. Und genau. Wenn jetzt doch noch irgendwie Abfluss aus dem Zahn stattfindet, was man ja nicht haben will, weil wenn du es gut aufbereitet hast, sollte da nicht sein oder wenn dann die Drainage in die andere Richtung funktionieren. Aber in meinem Gedankenkonstrukt und auch aus jetzt meiner praktischen Erfahrung, gerade am Anfang, wenn man nicht alles perfekt schafft, war dieser weiche Xiaomi seltener mit postendodontischen Beschwerden verbunden. Und wenn ich Teflon genommen hatte, dann kann man das ja relativ fest komprimieren.
Ja.
Habe ich dann versucht, nicht zu fest zu komprimieren, weil ich da das Gefühl hatte, dass ich häufiger mal postendodontische Probleme hatte. Aber es kann auch an meiner Endo liegen. Weißt du, was ich meine? Dass du da weniger Elastizität dann hast für was auch immer in dem Zahn abgeht.
Also du meinst sozusagen, dass das Problem mit dem Xiaomi eher von unten kommt sozusagen. Mein Gedanke ist dabei immer, dass das Teflonband ja dann, wenn du es schön verdichtet hast, auch wirklich eine dichte Unterlage für das Kavit dann oben drauf ist.
Okay, du möchtest, dein Gedanke ist von oben speicheldicht, maximal speicheldicht.
Genau. Ja.
Ah, okay.
Wobei ich, inwiefern das da eine Rolle spielt. Ich glaube, wenn du da 2-3 Millimeter Kavit drauf hast, dann ist am Ende auch, also da die Elastizität egal, wenn sich das einmal schön verhärtet hat, ne?
Ja, okay.
Also das ist wahrscheinlich Haarspalterei, aber Teflonband rein, habe ich immer ein gutes Bauchgefühl dabei.
Ja.
Das kann man auch schön sterilisieren, kann man sich schön einzeln einschweißen. Und dann hat man da auch mit der Keimbelastung keine Probleme, wenn es in der Schublade liegt.
Ja, ja, ja.
Funktioniert. Ja, natürlich kauft man das Teflonband ja nur im gut sortierten Dentalfachhandel, ist klar.
Ja, natürlich.
Also.
Gut. Und warte, jetzt pass auf.
Ja.
Also ich habe jetzt viel erzählt. Wie machst du's? Machst du direkt einen Kofferdamm schon zum Füllungsaufbau, wenn es jetzt während einer Karies passieren würde, die Endo? Oder
wie hat sich's
bei dir bewährt?
Kommt drauf an, wie es trocken zu legen geht. Ne? Im Unterkiefer-Seitenzahnbereich würde ich schon schauen, dass ich möglichst schnell einen Kofferdamm drauf krieg. Ja, in dem Fall mache ich es vielleicht auch so, dass ich erstmal nochmal die Pulperperforation nochmal kurz abdecke, um dann die dichte Aufbaufüllung drauf zu bekommen.
Ja.
Und danach nochmal zu retrepanieren sozusagen. Weil dann habe ich ja auch
Anhaltspunkte. Wobei du damit natürlich den Vorteil von dieser Übersichtlichkeit, die wir gerade vorhin erwähnt haben, nicht mehr hast. Ich meine, klar, wenn das ein großes Pulpenkavum hat, dann findest du das auch hinterher wieder gut. Aber wenn du jetzt natürlich das abdeckst, dann deine Füllung vorne machst und dann nochmal durchtrepanierst, dann ist es ja wie eine neue Trepp.
Ja, ja. Allerdings habe ich halt dann den Vorteil, dass das alles
dicht ist und unter Kofferdamm
dicht sitzt, schön sitzt und ich das schön kontrolliert machen kann. Ja. Also wenn jetzt die Pulpa reizlos ist und ich habe nicht viel Zeit, ja, dann kann das auch bis zum nächsten Termin mal ohne Schmerzen gut gehen. Ja. Also
dann machst du eine CP.
Perforation.
Kann die nächsten 3 Tage ein bisschen kälteempfindlich sein und wenn es dann nicht besser wird, müssen wir noch eine Endo machen.
Ja. oder halt, wie du es schon auch beschrieben hast, ja, und dann muss man es halt wirklich schauen, dass man es gut trockengelegt bekommt, was ja normalerweise, wenn es jetzt nicht der Unterkiefer 6er oder 7er ist, relativ gut funktioniert.
Ja.
Mit einer aufmerksamen Helferin und
ja.
Ja, ganz genau. Also gut. Das würde ich auch so sehen, wie du das machst.
jetzt, wo ich, wo ich die meisten Learnings am Anfang hatte, war dann, wo positioniere ich jetzt meine initiale Treppöffnung? Mhm. Wie machst du das? Also wie guckst du dir jetzt den Zahn an? Wir gehen jetzt mal immer von Molaren aus. Weil, oder nein, erstmal Molaren, nachher können wir noch Frontzähne machen, aber jetzt so Prämolar, Eckzahn, das ist ja immer relativ klar, möglichst zentral da irgendwie rein.
Genau.
Oder auch ein Einser vorne. Aber jetzt bei Molaren.
Ja, Frontzahn ist auch nicht ganz so leicht, aber das reden wir gleich nochmal.
Ja.
Bei Molaren, Oberkiefermolaren?
Ja, zum Beispiel.
Meinst du? Ja.
Ja, klar. Erstmal Oberkiefer.
Oberkiefermolaren. Also da schaue ich, dass ich tatsächlich in der mesialen Hälfte auch relativ zentral anfange zu trepanieren.
Okay.
Ja, mir davor so ein bisschen überlegt, wo sind denn die Wurzelkanaleingänge grob? Also dann, die gehen ja meistens schon unter die Höckerspitzen.
Ja. Ja?
Also und dann überleg, wie weit dehne ich es aus? Und dann haben wir da in der Uni auch schon ganz schön gelernt, dass die wie so ein, wie so ein flaches Dreieck eigentlich in der mesialen Hälfte relativ liegen. Und das versuche ich dann so ein bisschen schon mal nachzuvollziehen bei der Trepanation.
Okay, das heißt, du treppst und machst von Anfang an schon so eine breite Form? Oder gehst du an einer Stelle tief runter und gehst dann in die Breite? Oder ist es ein Wechsel von beidem? Oder wie wäre jetzt dein Standard? Also jetzt nicht die ganz komplizierte, sondern jetzt mal normaler Zahn, der wo du jetzt nicht sofort reinfällst, ganz jugendlich, aber normaler Endozahn.
Dann versuche ich mir das ein bisschen kleineren schon anzulegen.
Ja.
Ja, und gehe dann aber erstmal relativ in die Tiefe.
Ja.
Versuch's dann aber, je nachdem, wie die Übersicht halt ist und je nachdem, was ich für ein Gefühl habe, wenn ich Gefühl habe, okay, das Pulpenkarpum treffe ich ganz gut, da habe ich ein Gefühl, wann ich drin bin. Versuch's dann relativ schnell zu erweitern schon. Also schon ein bisschen größer aufzuziehen, dann in die Breite.
Ja.
Hat das deine Frage so ein bisschen getroffen?
Total, ja. Also ich wollte das ja fragen. Also ja, ich bin mittlerweile auch eher erstmal, also das Erste, was ich mache, ist eigentlich relativ tief gehen. Tief jetzt nicht im Sinne von irgendwo Furkation perforieren, sondern runter, bis ich das Gefühl habe, also ich halte mir das vorher mal den Schleifer außen an und guck mal so, wo es Schmelz-Zement-Grenze und da versuche ich auf jeden Fall erstmal drüber zu bleiben. Aber ich versenke dann schon auch bis kurz vor dieser Grenze mal den Schleifer einmal komplett und dann rüttel ich mal rechts, links und guck mal, man fühlt es ja so ein bisschen, weil man sieht es ja auch nicht am Anfang, man fühlt, ist dort weniger Widerstand, habe ich da jetzt einen gewissen Hohlraum erwischt und dann merkst du auch beim Schleifen, in welche Richtung weniger Widerstand ist und dann folge ich dem so ein bisschen beim Erweitern, bevor ich dann mal reingucke. Mhm. Aber meine Art und Weise ist hauptsächlich, wenn es so ein normaler Zahn ist, erstmal runter und dann ein bisschen in die Breite rütteln. Klar, diese Form vor Augen, die du hast. Ja, ich kenne auch manche, die quasi schon diese Form anlegen und diese Form dann immer tiefer machen. Und so habe ich es auch am Anfang in der Uni so ein bisschen so gemacht. Also, dass ich mehr oder minder wie eine okklusale Kavität in Form einer Treppöffnung hatte und die immer tiefer gelegt habe, bis ich mal an einem Pulpenkarbon war.
Aha.
Und mittlerweile einfach tief rein und dann in die Breite ziehen.
Genau, also dann auch erstmal in die Tiefe, dann in die Breite. Weil ich auch denke, klar, muss man da substanzschonend arbeiten, aber am Ende brauchst du einen geradlinigen Zugang, wenn du mit Nickel-Titan-Instrumenten arbeitest. Ja, das, also so minimal angelegte Trepanationsöffnungen, wie man es manchmal sieht oder wie teilweise auch der Trend ist, ich denke, das wird sich nicht durchsetzen. Ja? Du brauchst immer die Übersicht und am Ende braucht der Zahn dann
eh eine Praxis. Also wenn du weißt, dass das jetzt wirklich ein junges Mädel ist, das da einen Traumazahn hat oder warum auch immer da jetzt einen avitalen Zahn hat, dann kannst du es ja wirklich so planen, auch minimalinvasiv und dann kann man sich da Mühe geben. Aber die normale Endo im Notdienst oder der zu dir kommt, weil er halt da jetzt eine Pulpitis entwickelt hat, das ist dann immer nicht so leicht, diese Kanäle so schön darzustellen und zu finden, weil es halt alles nicht so ein riesen Pulpenkarbum außenrum hat.
Ja.
Und da brauchst du nicht mit minimalinvasiv anfangen, wenn dann im hinteren Bereich deiner Treppöffnung noch das Weichgewebe unter der Schmelzkante hängt.
Nee, gar nicht.
Also das muss halt alles weg.
Ja, und am Ende, wie gesagt, bist du froh, wenn du die Kanäle irgendwann gefunden hast, ja?
Ja, das ist das Wichtigste, ja, dass man da gut rankommt, ja.
Genau.
Aber ich mach's auch wie du. Also Positionierung meiner initialen Trepp gehe ich auch in den mesialen Bereich bei oberen Molaren. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass ich denke, wenn ich jetzt in die Tiefe bohre, was ja so mein erster Ansatz ist, möchte ich auf gar keinen Fall in der Furkation sein. Mhm, weil dort natürlich die Substanz am dünnsten ist und die Perforation am häufigsten und ist mir auch schon passiert. Und deshalb versetze ich diese Trepp jetzt in den mesialen Bereich dann tendenziell, je nachdem, wie der Zahn aussieht, entweder gedanklich über dem MB-Kanal oder über der Palatinalen. Palatinal hat meist den Vorteil, das ist so der größte Kanal, den findet man auch sehr schnell, wenn es jetzt ein kritischer Zahn ist. Palatinal findet man meist als erstes, finde ich jetzt.
Ja, absolut.
Und von dort aus kann man sich dann orientieren, also wenn man einen Kanal mal hat.
Ja.
Und das heißt, meine Trepp-Öffnung ist im Zweifel mesial palatinal versetzt, wo ich den palatinalen Kanal ungefähr erwarte. Vor dem Hintergrund, wenn ich jetzt zu tief bohre, zu weit runter, perforiere ich nicht in der Furkation, sondern habe quasi in der Wurzel, wie für so eine Stiftbohrung, tiefen Kanal, weißt du? Und der Zahn ist nicht gleich verloren. Und das war so ein bisschen mein Gedanke dabei.
Und wenn du den gefunden hast, hast du ja schon mal ungefähr einen Anhalt für die Höhe der Lage der anderen Wurzelkanäle.
Ja, klar. Und
das ist ja eine ganz wichtige Information.
Ja. Ja, das war da so meins. Gut, und Unterkiefer gehe ich eigentlich dann doch tendenziell zentral mittig rein. Mhm. Und dann ist noch spannend Frontzähne.
Frontzähne sind nochmal ein spannendes Thema, ja.
Da könnten wir jetzt noch eine Stunde reden. Jetzt ist die Frage, wir machen die Kurzfassung.
Okay, leg los.
Nee, du machst jetzt erstmal. Die heißen 10 Learnings zu deiner Frontzahntrip.
Die heißen 10 Learnings. Die heißen 10 Learnings sind erstmal sich einen Moment Zeit nehmen, um mir zu überlegen, wie ich in einem guten Winkel da reinkomme, ohne vestibulär wieder rauszukommen.
Oben. Beides?
Also hauptsächlich oben erstmal.
Ja.
Hast schon recht, ja. Um nicht vestibulär wieder rauszukommen.
Jo.
Das zweite Learning ist, möglichst gezielt schon mal auf den Kanal zuzusteuern, also so gut es geht natürlich, um den Zahn innen drin nicht zu sehr auszuschleifen, sodass man es nach vestibulär durchsieht, weil auch das ist selbst bei einer schönen Endo danach echt ein Problem, wenn du dann da die Composite-Restauration da siehst. Und das ist, finde ich auch gar nicht so leicht, dann wieder zu restaurieren, dass es von der Farbe her wieder gut aussieht im Nachhinein.
Ja, ja, der braucht da eine Krone. Aber das ist auch ein Tipp, also wenn man dann treppt, kann man dauerhaft außen schon so ein bisschen zwischendurch kontrollieren, ob da schon was schimmert. Weil bevor du perforierst, siehst du bei diesen Frontzähnen relativ gut, ob dein Schleifer da vielleicht den Weg doch nach vestibulär sucht.
Ja,
also genau. Bevor du durchkommst.
Richtig. Und dann muss man natürlich auch schauen, man neigt dann dazu, das schön palatinal gewinkelt anzusetzen. Mittlerweile bin ich aber schon dazu, dass man das so ein bisschen Richtung Schneidekante aufrichtet, den Schleifer. Ja, die will man natürlich nicht mitverletzen, aber am Ende baut man sich das halt dann trotzdem wieder mit auf und kommt dafür in eine bessere Achse.
Total. Ja, absolut. Das ist der Tipp, wo ich auch sagen muss, du musst den aufrecht hinstellen und notfalls ist halt die Schneidekante mittig mit so einem kleinen Kanal durchbrochen. Das ist dann halt so. Ja, aber lieber so als bukal perforiert. Sage ich auch wieder aus eigener Erfahrung.
Ja. Wir reden viel aus eigener Erfahrung gerade. Und das ist auch der Tipp eigentlich bei den Unterkieferfrontzähnen. Weil du hast das Problem, wenn die zwei Kanäle haben und du trepanierst den nur steil von lingual, siehst du den zweiten Kanal meistens nichts, hat aber dann trotzdem Misserfolg oder Probleme bei deiner Endo. Das heißt, da schön den Schleifer aufstellen, lieber die Schneidekante, bisschen mit verletzen, bevor man da dann Misserfolg hat. Und ich habe jetzt letztens bei der Endo-Fortbildung gesehen, die werden auch mal ganz gerne von Vestibular terponiert. Das habe ich noch nie gesehen.
Wollte ich gerade sagen, das mache ich jetzt mittlerweile nur noch so. Mhm. Du hast eine relativ große Kerbe im Zahnbukal dann. Muss man
wenn du
wissen,
reinbohrst, dann ist dann ein Loch.
Ja, aber Loch ist meist dann nicht zu sehen und ich habe auch vorher sehr viele Endos, Unterkiefer, Frontzähne einfach quasi von lingual da die Trepp reingemacht und bei Kronen würde ich es vielleicht auch immer noch erstmal so probieren. Was jetzt mein Fall ist, ich habe sehr häufig, ich bin ja oralchirurgisch im Moment tätig, sehr häufig irgendwelche Traumazähne, die dann große Zysten haben und wir machen dann quasi eine WSR in Kombination mit orthograder WF. Kurz gefasst, Otto, WSR, so alles in einem. Und dann häufig auch nicht nur ein Zahn, sondern zwei, drei Zähne auf einmal und so. Und da muss relativ sichergestellt sein, dass man da zügig und kontrolliert diese Kanäle findet. Und gerade bei so Traumazähnen, wo das lange her ist und sich jetzt schon diese radikuläre Zyste ausgebildet hat, sind die Kanäle ja häufig dann doch auch mal ein bisschen kalzifiziert am Eingang oder insgesamt. Das ist ja dann häufig nicht die Zähne, die das super Lumen haben, wenn das schon ein paar Jahre da ist. Ja. Und da hat sich's für mich jetzt bewährt und das mache ich jetzt mittlerweile tatsächlich mehrere Monate nur noch so bei Unterkieferfrontzähnen, dass ich direkt von Bukal quasi so einen Schlitz reinmache. Und der Schlitz geht teilweise so rein, dass letztendlich oben auch die Schneidekante komplett einmal mittig einen Spalt hat. Also das muss nicht erhalten bleiben. Und den Schlitz bohre ich einmal vom Bukal knapp oberhalb von dem Randende des Schmelzes, also Schmelz-Zement-Grenze, so einen Millimeter drüber und da mache ich die Kerbe rein. Aha, und du kannst so kontrolliert diese Kanäle finden, wo du sonst von lingual ewig rumstocherst und gerade kalzifizierte Kanäle dann doch mit irgendeinem Rosenbohrer stundenlang oder halbe Stunden lang trocken rumtrepanierst und am Schluss irgendwo doch nochmal perforierst und so. Vor dem Hintergrund, dass ich da eben auch schon Misserfolge hatte, gucke ich mir die Zähne an und wenn das eben solche Traumazähne sind oder kein großes Volumen in der Pulpa und im Kanal haben, dann also vom Röntgenbild vorher, dann mache ich diese Trepp von Bukal. Also so einen richtigen Schlitz vom Bukal rein. Und das machst du hinterher mit Kunststoff wieder zu. Das fällt kaum auf, Unterkieferfront eh nicht. Und du hast sehr, sehr, sehr kontrolliert mit einer tollen Übersicht das, was wir vorhin schon mal oben besprochen haben, wenn man während der Karies ein Endo macht. Super Übersicht, weil du quasi deine Kavität komplett bis fast auf Kanaleingang Höhe runterlegst. Und dann vom Bukal super Licht reinkriegst, drankommst und das wirklich kontrolliert machen kannst. Und da habe ich auch ab und zu jetzt schon einen zweiten Kanal gefunden, wobei ich die dann meist so aufbereitet habe, dass ein großer war und dann von oben quasi einen Stift rein, parallel von unten die WSR und dann kannst du auch die Längenkontrolle relativ gut machen.
Das geht dann ganz gut, ja. Schön, wusste ich gar nicht, dass du das so machst, finde ich sehr, sehr interessant. Ein Hinweis noch und dann haben wir unser Hauptthema für heute vielleicht geschafft. Ich habe das exzentrische Röntgen vielleicht da ein bisschen auch zu unterschätzt am Anfang. Also es bringt doch relativ viel, wenn man den Zahn dann meistens nochmal von Mesial oder Distal röntgt. Also Unterkiefermolaren von Mesial exzentrisch und Oberkiefermolaren von Distal exzentrisch, weil sich die Kanäle dann nicht aufeinander
projizieren. Und heißt, wenn du jetzt so einen Endozahn hast oder weißt, es wird eine Endo oder könnte eine werden, machst du dann ein extra Bild nochmal exzentrisch oder guckst du, dass es erste exzentrisch passiert oder meinst du dann vor allem im Rahmen einer Endo dann, wenn die Pfeilen schon drinne stecken oder?
Ich würde sagen, alles ist möglich. Also ich find's gerade spannend. Beispielsweise bei Prämolaren oder bei Unterkieferfrontzähnen. Ja, also ich finde Prämolaren, da gibt es so viele unterschiedliche Formen der Wurzelkanalsysteme, ja, mit Kanäle, die unten sich nochmal aufspalten, die oben aufgespalten sind, sich unten zusammenfinden. Gerade da finde ich es schon mal gar nicht so falsch, wenn man den, bevor ich den überhaupt trepaniere, mal schaue, wie viele Kanäle hat er überhaupt. Patient kriegt ja meistens auch einen Kostenvoranschlag, dass ich ungefähr eine Ahnung habe, was kommt auf mich zu oder halt dann bei der Messaufnahme, ich habe mehrere Kanäle gefunden, da ist ja meistens dann eh eine Wurzel, wenn du die zentrisch röntgst, schwer zu beurteilen. Gerade da nochmal ein Röntgenbild dann zu machen, ja. Also, ja. Wie gesagt, da ist, denke ich, alles möglich.
Mikro-DVT.
Mikro-DVT? Oder doch ein kleines MRT?
Nee, ja. Ich hatte bisher leider nie das Vergnügen, ein DVT zu haben, das wirklich so geil hochauflösend war, dass jetzt so ein Unterkieferfrontzahn so beurteilbar wäre, dass da zwei einzelne Kanäle sind. Also die DVTs, die ich bisher miterleben konnte und im Alltag sehe, da sind so Zusatzkanäle und so ganz feine Strukturen immer nicht so toll zu sehen.
Gut, da ist natürlich dann auch die Frage, ob du das vielleicht dann mit dem konventionellen Röntgen auch gut darstellen kannst, was du dann da siehst oder auch nicht siehst.
Ja, klar. Ja. Gut, nochmal ganz anderes Thema.
Aber
ja, gut.
Ja.
Also ist das Teil 1 unserer Endo-Reihe gewesen zum Hauptthema? Und dann machen wir es bei den nächsten Malen noch ein bisschen zu, was ist, wenn ich mit der Pfeile nicht gleich reinkomme und so weiter, was, mhm, was wir da gelernt haben, oder?
Und was ist, wenn die Pfeile nicht mehr ganz rauskommt? Ja, ja, also ich hoffe, wir haben uns jetzt noch nicht zu sehr im Kopf und Kragen geredet, aber wir sind natürlich sehr offen für Kritik, für Vorschläge. Na gut, für Kritik vielleicht nicht so, aber.
Nee, heute nicht. Heute sind wir nicht offen für Kritik. Heute haben wir versucht, voll aus dem Nähkästchen sehr, sehr, sehr praxisnah und wesentlich, nicht richtig wissenschaftsbasiert, mal unsere Tipps weiterzugeben.
Also schreibt uns in die Kommentare, wie schwer euch das auch alles fällt.
Und ja, genau, das wollen wir hören.
Nein. Sehr gut. Ja, würde ich sagen, haben wir erstmal angefangen, das Thema. Beim nächsten Mal geht's vielleicht weiter mit Endo, würde ich sagen.
Sehr gut. Und ich habe jetzt die nächste Kategorie.
Fail der Woche.
Also. Alter. Fail der Woche.
Wir bleiben beim Thema Endo und bei einem absoluten, ja, ich will mich outen, Hassthema von mir sind Stifte setzen.
Ah ja, ich weiß, worum es geht.
Ja, ich hab dir vielleicht mal ein Röntgenbild zukommen lassen. Ist auf jeden Fall so. Ich meine, das wird ja wahrscheinlich auch hoffentlich mehreren Leuten zu gehen. Wahrscheinlich, hoffentlich. dass man eine schöne Endo gemacht hat, sich freut, dass es gut aussieht. Jetzt muss der Zahn aber noch weiter versorgt werden. Ne? Das heißt, alles, was ich vorher aufgefüllt hat, oder was heißt alles, ein Großteil von dem, was ich vorher aufgefüllt habe, muss ich jetzt irgendwie wieder rausholen aus dem Zahn, dann nochmal reinbohren in die Wurzel und dann auch noch einen Stift reinsetzen. Und ja, gut, was will man dazu sagen? Ne? Das ist entweder man lässt sich halt viel Zeit dabei, kontrolliert immer regelmäßig nach, ist das guter Pärcher auch noch in der Mitte des Kanals. Ich weiß nicht, wie viel Geduld ihr da.
Meine Achse noch.
Habe ich meine Achse noch? Das ist nämlich, ja, du denkst dir, der Kanal ist einfach schnurgerade, aber die Wurzel steht halt einfach nach distal anguliert.
Ja.
Und ob ich die Angulation dann oben immer ganz gut treffe, ich sag mal immer bis zur Hälfte des Wurzelkanals, geht's in 99% der Fälle gut. Und danach wird mir mal heiß und kalt, wenn ich aufs Röntgenbild warten muss. Du kennst diesen magischen Moment, wenn dieser Film durch den Scanner läuft und das Röntgenbild so langsam auftaucht und auf einmal zack, hast du dann das Ergebnis vor Augen.
Ja, das hat man öfter mal, ja. Also auch bei anderen Behandlungen, aber ja.
Ja, ja, ja. Also das ist aber als Stifte setzen, das fällt mir jetzt auf, ist so eins meiner absoluten Behandlungshighlights im negativen Sinne.
Ja, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich die Stifte auch, ich habe es ja nicht so oft gemacht und im Moment gar nicht mehr, aber ich habe die nicht so tief gesetzt. Also wenn ich da die Hälfte der Wurzel hatte, dann war das für mich schon gut und manchmal war es auch nur ein Drittel, wobei dann drüber zu streiten ist, wie viel es dann bringt. Wobei, ja, ja, wenn das adhesiv eingeklebt, mit Sicherheit nochmal eine Verankerung für alles darstellt. Aber klar, die Frage ist, wie tief musst du das bohren? Und je tiefer es geht, desto eher kannst du es auch nur mal in einer geraden Wurzel machen.
Richtig.
Ja. Aber jetzt zu deinem Fail. Ich muss sagen, es war ja kein Fail. Also du hast den Stift gut verankert. Und es war ein bisschen exzentrisch nach unten hin, aber eben noch alles in der Wurzel. Und damit hast du letztendlich einfach nur die perfekte Verankerung im Wurzeldentin geschaffen für den Kern.
Ja, also danke dafür. Du hast schon recht, das ist keine transdentale Fixierung geworden. Aber man ärgert sich natürlich trotzdem drüber, wenn man mal eine schöne Endo macht und dann den Stift. Wie sage ich jetzt am besten? Ich war froh, dass ich aufgehört habe zu bohren einfach. Ja. Das trifft es vielleicht am ehesten. Und damit kann sich wahrscheinlich auch schon jeder vorstellen, was unser Fail der Woche ist. Also seid nicht zu ehrgeizig. Seid nicht so doof wie ich. Versucht das Ding immer auf 2/3 zu setzen. Na, Erik hat völlig recht. Die Hälfte reicht völlig aus, klebt das Ding ein und freut euch, dass es gut aussieht auf dem Röntgenbild.
Ja, also bevor man halt perforiert. Wenn der super gerade ist, kannst du schon versuchen, die 2/3 zu erreichen, aber.
Ja.
Also, na gut, da können wir doch gleich das nächste Kapitel anschließen.
Hau raus.
Da habe ich eine gute Idee.
Hack der Woche.
Jetzt Hack bin ich der gespannt. Woche.
Also mein Learning, das ich mal von einem Kollegen hatte, zum Stift setzen. Und zwar war das meist, das war damals so Vollnarkosesanierungen und dann musstest du quasi die Endo, wenn sie gemacht werden musste, war dann häufig zum Glück auch eine Vit-E, also dass es gut vertretbar ist, aber Endo sofort, Stift sofort, Aufbaufüllung sofort, Präp, Abformung, alles in einem. Und da muss man sich so ein paar Sachen dann vielleicht leichter machen. Und was ich super fand, geht jetzt nicht mit jedem Füllmaterial, aber wenn du jetzt so, und da werde ich jetzt vielleicht auch von Endodontologen für gesteinigt, aber wenn du so eine Single-Cone-Füllung machst letztendlich, also sagen wir mal, du hast jetzt zum Beispiel Reziprok, also musst deine Endo machen, machst die Aufbereitung, nimmst die Reziprok-Pfeile, kommst mit der super gut runter, kannst direkt füllen und nimmst dann von Reziprok den passenden Gutta-Percher-Stift. Wo du letztendlich ja eigentlich immer auch nur einen Stift dann setzt mit Sealer. Ja, also jetzt nicht guter Fusion, nicht thermoplastisch, sondern quasi so. Wenn du dann diesen Stift nimmst, auf Länge einprobierst und halt wüsstest, so setze ich den jetzt. Und dann guckst du, wie lang du deinen Stift in der Kavität verankern willst. Und zwar war das dann so, ich hatte diesen Gutta-Percher-Stift angepasst mit oben eben einem Knick von der Länge, von der Tiefe her. Dann habe ich geguckt, die Wurzel ist, keine Ahnung, 12, 13, 14 Millimeter lang da ab oben und ich hätte gerne den Stift so bis in der Hälfte drinne und dann habe ich diesen Gutta-Percher-Stift mit einem ganz scharfen Skalpell abgetrennt an dieser Stelle, bis wohin ich meinen Stift haben möchte. Habe dann Sealer in den Kanal eingebracht, dann die Spitze, diese abgetrennte Gutta-Percher-Spitze in den Kanal eingesetzt und dann das restliche Stück von dem Gutta-Percher genommen und damit quasi diese Spitze nach unten gedrückt. Dadurch, dass du es ganz scharf getrennt hast, ist es ja mehr oder minder formschlüssig. Und du hast jetzt oben deine Längenkontrolle, um unten dein Stück wirklich bis runter zu drücken, bis dahin, wo du es sonst auch setzen würdest. Kannst aber dann diesen oberen Teil wieder entnehmen und nur die Spitze unten bleibt drin. Und dadurch hast du quasi die WF schon auf Länge gemacht, musst aber den Rest der WF gar nicht rausbohren, lässt den Sealer ein bisschen anziehen, machst den Kanal sauber und kannst direkt deine Stiftbohrung in einen leeren Kanal machen, den du dadurch auch viel besser noch einschätzen und kontrollieren kannst von der Orientierung her. Und kannst dann mehr oder minder auch noch schneller, für Vollnarkosesanierung war das halt immer wichtig, noch schneller direkt da den Stift draufsetzen. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja, ich hab's verstanden.
Also quasi diesen einen Stift abgetrennt und dann in zwei Teilen runtergedrückt. Fand ich super, viel besser, als einen Stift zu zementieren und dann wegzubohren für den Stiftaufbau, weil der Zement, der braucht eine Weile, bis er fest ist. Und wenn du dann mit deinem Bohrer in diesem Gutta-Percher rumbohrst, dann hast du, hatte ich oft genug, die komplette WF wieder in der Hand und dann ist nichts mehr unten drinne.
Aha, aha.
Okay. Und das umgehst du quasi, indem du diesen Stift letztendlich schon vorher abschneidest, dann nur die Spitze unten reinsetzt und dann recht schnell bohren kannst. Du musst das alles natürlich ein bisschen mit Längenkontrolle machen, dass du da jetzt nicht deinen Stift 3 mm nur im Kanal hast, unten 3 mm in der Wurzelspitze hängt deine Gutta-Percher-Füllung und dazwischen ist Luft. Also es muss schon so ein bisschen aufeinander abgestimmt sein und dann füllst du aber halt den Kanal ja eh adhesiv auf, also weil, wenn ich jetzt Glasfaserstifte gesetzt habe, adhesiv auf und dann ist auch alles schön dicht und abgefüllt und dann war das eine super elegante Variante, fand ich. Also war ich sehr froh, als mir das gezeigt wurde.
Okay. Ja, ich war lange Strecken von deinem Hack der Woche sehr skeptisch, aber ich glaube, das hört sich gut an, was du erzählt hast.
Ich hatte dich beim direkt reinbohren, oder? Und
du hattest mich
Gutta-Percher-Füllung am Bohrer.
Ja, ja.
Ja, weil das ist das Problem, was man quasi vermeiden möchte, wenn man direkt den Stift setzt. Ansonsten musst du halt Füllung machen, warten und beim nächsten Mal den Stift setzen. Das ist natürlich die Variante, die mit Sicherheit am besten ist und zu bevorzugen wäre. Aber eben, wie gesagt, in dem Fall waren es die Vollnarkosebehandlungen, wo du auch ein bisschen einfach gucken musst, dass das die Patienten mehrfach in Narkose zu legen, ist dann vielleicht doch schlechter, als an der Stelle sich ein bisschen zu helfen.
Ja, ein nices Hack. Danke, Erik.
Ja, ich hoffe, es war verständlich. Schreibt mal in die Kommis, wie ihr es so findet.
Jawohl.
So, und dann würde ich sagen, ist jetzt langsam Feierabend, oder?
Oh ja.
letzte Runde. So.
Das ist so ein guter Abbinder, den du da gebaut hast. Also,
vielleicht machen wir noch ein bisschen kürzer.
Im Feierabend weg wollen wir so ein bisschen weg vom Stuhl und mal auch über andere Sachen als über Zähne reden. So ein bisschen nach den ganzen Emotionen, die hier im Podcast immer rauskommen, auch wieder runterzukommen. Von dem her ist meine Frage jetzt, Erik, wie trinkst du gerade deinen Kaffee?
Oh, wunde Stelle. Ich habe mir ja so eine Siebträgermaschine geholt.
Ja.
Richtig geiles Teil.
Schön.
Viel ausprobiert, viel Bohnen ausprobiert und krieg damit auch einen guten Kaffee hin. Mhm. Hab jetzt aber so, warum auch immer, in letzter Zeit meinen super guten Espresso und Cappuccino aus der teuren Siebträgermaschine nicht mehr so gut vertragen. Mhm. Häufiger mal so ein bisschen Herz.
Wir werden auch nicht jünger.
Ey, ich habe ja erst meinen 30. Geburtstag gehabt. Und seitdem ist das, glaube ich. Seitdem. Und ja. Das bedeutet, ich stehe jetzt häufig morgens vor der Wahl, mache ich mir diesen guten Espresso aus der teuren Maschine oder nehme ich einen Kapselkaffee. Und deshalb ist es ein wundes Thema, weil heute war es ein Kapselkaffee, weil ich mich gegen Herzrhythmusstörung entschieden hatte.
Okay.
Und ich hoffe, dass mein Körper sich dann nochmal ein bisschen wieder einpendelt. Also wenn jemand Tipps hat, wie man seine teure Kaffeemaschine trotzdem weiterverwenden kann, obwohl man es nicht verträgt, dann schreibt mir bitte.
Tu Kakao rein.
Ja, oder entkoffiniert. Ja, ich finde schon, das war jetzt übertrieben. Aber das war tatsächlich heute Morgen, hätte ich da irgendwie ein bisschen traurige Musik drunter legen können, als ich da in der Küche stand.
Tja.
Ja, und du?
Ja, also wir haben seit kurzem einen Milchaufschäumer. So advanced mit Siebträgermaschine bin ich nicht, aber ich habe eine kleine Bioletti und das ist aber eher so der Kaffee, den man mal sich gemütlich am Nachmittag macht, wenn man ein bisschen Zeit hat oder am Wochenende. Ja. Da trinkt man ganz gerne mal einen Cappuccino dann. Ansonsten muss ich sagen, bin ich, ich weiß nicht, darf man das laut sagen? Das böse Wort Filterkaffee? Ich mag das einfach.
Ja, das ist voll der Trend, der mittlerweile wieder kommt. Da gibt es jetzt ganze Kaffeebars, die nur so Filterkaffeesachen anbieten.
Ach, hör doch auf.
Ja, du musst dir halt aber natürlich so ein Retro-Gestell für deinen Filter holen. Und das muss quasi aussehen wie aus dem 16. Jahrhundert. Und dann ist es wieder cool.
Also nachdem meine Kaffeemaschine von meinen Eltern mitgenommen habe, die da im Keller drunten steht und es auch nur so eine ganz kleine Filtermaschine ist. Aber ich finde es immer noch toll, wenn ich das einfach anschalte und danach steht da zwei ausreichend Kaffee drunter für zwei Tassen. Das ist für mich immer noch das Liebste. Und dann am besten schwarz, ganz ohne Milch. Und das,
ja, ich trinke auch schwarz, ja.
Also, und der Vorteil ist nämlich, ich gebe dir einen Tipp von einem, der auch erst 30 geworden ist und auch nichts mehr verträgt. Dann kann man nämlich auch den Kaffee ein bisschen strecken.
Ah. Ja?
Und dann verträgt man den auch besser.
Gut, aber das kann ich bei der Siebträgermaschine auch.
Ah, okay.
Da ist so ein Anschluss mit heißem Wasser.
Ja.
Und ich glaube, dann nennt man das dann Americano oder so.
Ah,
oder,
stimmt.
Oder ja, lang oder wie auch immer. Aber auf jeden Fall Espresso mit heißem Wasser. Ist den Geschmack mag ich nicht.
Ah, also okay,
ich mag Espresso, ich mag Cappuccino und wenn das beides nicht so gut ist, dann bin ich auch schon eher bei so einer, bei einem leckeren Filterkaffee als so ein mit Wasser verdünnten Espresso. Der schmeckt mir eigentlich nicht gut.
Ja.
Aber am Schluss muss es schmecken und wir werden auf jeden Fall auch die nächsten Wochen viel Kaffee trinken, damit wir hier Output generieren.
Das ist der Plan.
Vielleicht einmal ein bisschen weniger vorher, weil jetzt haben wir fast wieder die Stunde voll.
Ja,
wir haben einfach zu viel zu reden.
Erschreckend schnell. Aber es macht sehr viel Spaß. Schreibt uns mal auch, was ihr von den neuen Kategorien, von der neuen Podcast-Audio-Design haltet. Ihr könnt uns über Instagram finden, Spotify, Castbox könnt ihr uns hören und erreicht uns bestimmt auch gut. Ansonsten wünschen wir euch eine sehr gute Woche. Passt auf die Stifte auf, dass ihr da nicht perforiert. Ich sag's euch, Leute. Und genießt euren Kaffee.
Lasst euch schmecken.
Bis dann.